Willkommen bei Familienradar, dein Podcast für Orientierung, Haltung und Präsenz im Familienalltag. Für Eltern von Kindern zwischen 7 und 12 Jahren und alle, die es manchmal auch stürmisch erleben. Mit Walter von B&U Online und Lisa, dreifache Mutter. Schön, dass du eingeschaltet hast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Walter von B&U und heute sprechen wir über ein Thema, das viele Eltern beschäftigt. Wie finden Kinder eigentlich ihre Hobbys? Und was ist unsere Rolle dabei als Eltern? Lisa, du bist ja auch wieder mit dabei.
Hallo zusammen. Ja, das Thema brennt mir unter den Nägeln. Bei uns zu Hause ist das gerade ein Dauerthema. Meine Älteste, die ist jetzt 12, hat gerade wieder ihr Hobby gewechselt. Zuerst war es Fußball, dann Gitarre und jetzt will sie plötzlich ins Theater. Und mein Mittlerer, der 10 ist, der findet einfach nichts, was ihn wirklich interessiert. Er sitzt lieber am Tablet und ich frage mich ständig, soll ich ihn mehr antreiben oder soll ich ihn in Ruhe lassen?
Das kenne ich von vielen Eltern. Diese Unsicherheit zwischen ich will mein Kind fördern und ich will mein Kind nicht überfordern. Und genau darum geht es heute. Wir wollen schauen, was bedeuten Hobbys eigentlich für die Entwicklung von Kindern? Wie können wir als Eltern unterstützen, ohne zu viel Druck aufzubauen? Und was machen wir, wenn unsere Kinder ständig ihre Interessen wechseln oder scheinbar gar keine haben?
Genau. Und ich merke auch, dass da so viel gesellschaftlicher Druck ist. Man hat manchmal das Gefühl, jedes Kind muss 3 Hobbys haben, am besten noch Instrumente spielen können und sportlich sein. Und wenn dein Kind dann einfach gern zu Hause ist und liest oder Lego baut, fragt man sich, ist das genug?
Lass uns zuerst einmal schauen, warum sind Hobbys überhaupt wichtig für Kinder? Aus entwicklungspsychologischer Sicht erfüllen Hobbys nämlich ganz zentrale Funktionen. Das erste ist, sie bieten Kindern einen Raum, in dem sie Selbstwirksamkeit erleben können. Was heißt das? Sie machen etwas, sie werden besser darin, sie sehen Fortschritte. Das stärkt ihr Selbstvertrauen enorm.
Das kann ich bestätigen. Meine Jüngste, die ist 8, die macht Karate. Und als sie ihren ersten Gürtel bekommen hat, das war so ein Moment. Sie war so stolz auf sich. Und ich habe gemerkt, wie viel das für ihr Selbstbewusstsein gemacht hat. Sie hatte das Gefühl, ich habe etwas geschafft, ich kann etwas.
Genau das ist Selbstwirksamkeit. Und das ist etwas, was Kinder in diesem Alter zwischen 7 und 12 Jahren dringend brauchen. Sie entwickeln in dieser Phase ein Verständnis dafür, was sie gut können und was ihnen liegt. Hobbys sind dafür ein ideales Übungsfeld. Der zweite wichtige Punkt ist, Hobbys helfen Kindern, ihre Identität zu entwickeln. Sie finden heraus, wer bin ich, was mag ich, was macht mich aus. Das ist Teil der Selbstfindung.
Interessant. Das sehe ich bei meiner 12-Jährigen gerade total. Sie probiert ja ständig Neues aus und ich glaube, sie ist wirklich auf der Suche nach dem, was zu ihr passt. Vielleicht ist dieses Herumspringen zwischen Hobbys gar nicht so schlecht, wie ich dachte.
Absolut nicht. Das Ausprobieren ist in diesem Alter völlig normal und sogar wichtig. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Der dritte Aspekt ist, Hobbys fördern soziale Kompetenzen. Viele Hobbys finden ja in Gruppen statt, sei es im Sportverein, im Chor oder in der Theatergruppe. Dort lernen Kinder, mit anderen zusammenzuarbeiten, Konflikte zu lösen, sich in einer Gruppe zurechtzufinden. Das sind Fähigkeiten, die sie ihr Leben lang brauchen.
Stimmt. Bei uns im Karateverein gibt es auch immer wieder Situationen, wo die Kinder zusammenarbeiten müssen, sich gegenseitig helfen. Und meine Tochter hat dort auch Freundschaften geschlossen. Das ist schon wertvoll.
Genau. Und der vierte Punkt ist, dass Hobbys Kindern helfen, mit Stress umzugehen und sich zu regulieren. Wenn ein Kind nach einem anstrengenden Schultag zum Fußballtraining geht oder Klavier spielt, ist das auch eine Form von Ausgleich. Es hilft ihnen, runterzukommen, sich zu sammeln, Energie abzubauen oder auch mal abzuschalten.
Das merke ich total. Gerade mein Mittlerer, der ist oft so aufgedreht nach der Schule. Wenn er dann draußen ist und Fußball spielt mit den Nachbarskindern, ist er danach viel ausgeglichener.
Jetzt hast du vorhin etwas Wichtiges angesprochen, den gesellschaftlichen Druck. Und da müssen wir ehrlich sein. Wir leben in einer Zeit, in der Kinder oft übermäßig verplant sind. Montag Fußball, Dienstag Musikunterricht, Mittwoch Schwimmen und so weiter. Und Eltern haben manchmal das Gefühl, wenn ihr Kind nicht mindestens 3 Hobbys hat, dann versagen sie irgendwie.
Ja, das kenne ich. Man vergleicht sich auch ständig mit anderen Familien. Dann hört man, oh, unser Kind spielt Geige und macht Ballett und ist noch im Schachclub. Und dann denkt man, oh nein, mein Kind macht nur Fußball, ist das genug?
Und genau da müssen wir aufpassen, denn dieser Druck ist für Kinder nicht gut. Kinder brauchen auch unverplante Zeit. Sie brauchen Zeit zum Spielen, zum Nichtstun, zum einfach Kindsein. Wenn wir sie von einem Hobby zum nächsten hetzen, dann nehmen wir ihnen etwas sehr Wichtiges, nämlich die Möglichkeit, auch mal zur Ruhe zu kommen, eigene Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein. Wir haben ja kürzlich auch über Langeweile gesprochen und wie wichtig die ist.
Stimmt, das war auch so eine Erkenntnis für mich, dass Kinder auch mal Langeweile aushalten müssen, damit sie selbst auf Ideen kommen. Das ist schwer, weil man als Eltern ja immer denkt, ich muss mein Kind fördern, ich muss ihm Möglichkeiten bieten.
Fördern ja, aber nicht überfördern. Und hier kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt der neuen Autorität. Es geht um Balance. Es geht darum, präsent zu sein, zu unterstützen, aber nicht zu kontrollieren oder zu überwältigen. Wir möchten unseren Kindern helfen, ihre Interessen zu entdecken, aber wir wollen ihnen nicht unsere Vorstellungen aufzwingen.
Okay, aber ganz konkret, was heißt das jetzt für mich als Mutter? Wie finde ich diese Balance?
Sehr gute Frage. Lass uns das Schritt für Schritt anschauen. Das erste ist, beobachte dein Kind. Wofür interessiert es sich von selbst? Was macht es gern in seiner Freizeit, wenn es selbst entscheiden kann? Manche Kinder sind sehr körperlich, die brauchen Bewegung, andere sind eher kreativ, die malen oder basteln gern, wieder andere sind sehr sozial, die suchen Kontakt zu anderen. Und dann gibt es die stillen Beobachter, die gerne lesen oder sich in etwas vertiefen.
Bei meinen drei Kindern sehe ich das total unterschiedlich. Die Jüngste ist super aktiv, die braucht Sport, der Mittlere ist eher der Tüftler, der baut gern Sachen. Und die Älteste ist sehr kreativ, die liebt alles, was mit Theater und Musik zu tun hat.
Perfekt. Und genau diese Beobachtungen sind Gold wert, denn daraus können wir ableiten, in welche Richtung wir Angebote machen können. Aber wichtig, Angebote machen, nicht vorschreiben. Der zweite Punkt ist, biete Möglichkeiten zum Ausprobieren an. Das kann ein Schnuppertraining sein, ein Workshop, ein Vereinsbesuch. Lass dein Kind verschiedene Sachen ausprobieren, ohne dass es sich gleich langfristig festlegen muss.
Das haben wir bei meiner Ältesten gemacht. Sie durfte verschiedene Sachen ausprobieren, bis sie gemerkt hat, das mit dem Theater, das ist es. Aber wie lange soll man denn probieren lassen? Wann sagt man, okay, jetzt musst du dich mal entscheiden?
Das ist die große Frage. Und da gibt es keine pauschale Antwort, weil jedes Kind anders ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, in diesem Alter zwischen 7 und 12 ist es noch okay, wenn Kinder Verschiedenes ausprobieren. Sie müssen sich nicht schon mit 8 Jahren auf ein Hobby fürs Leben festlegen. Das Wichtige ist, dass sie lernen. Es ist okay, Verschiedenes zu probieren. Aber wenn ich mich für etwas entscheide, dann bleibe ich auch eine gewisse Zeit dabei.
Also nicht nach 2x Fußballtraining sagen, nö, hab keine Lust mehr?
Genau. Da dürfen wir als Eltern durchaus auch mal sagen, du hast dich für dieses Hobby entschieden, jetzt bleibst du erstmal das Semester dabei oder bis zu den Sommerferien. Das ist auch eine Form von Verbindlichkeit, die Kinder lernen müssen. Aber nach einem halben Jahr oder einem Jahr kann man dann durchaus neu bewerten.
Und was ist mit Kindern, die einfach keine Lust auf irgendwelche Hobbys haben? Mein Sohn zum Beispiel, der würde am liebsten nur zu Hause bleiben und am Tablet spielen. Ich mache mir da manchmal Sorgen.
Das ist eine Situation, die viele Eltern kennen. Und da müssen wir differenzieren. Erstens, ist es wirklich so, dass das Kind keine Interessen hat? Oder hat es Interessen, die wir vielleicht nicht als richtige Hobbys anerkennen? Vielleicht interessiert sich dein Sohn für Technik, für Programmieren, für Gaming. Das sind auch Interessen, auch wenn sie digital sind.
Stimmt, er interessiert sich tatsächlich total für Minecraft und wie man da Sachen baut. Ich habe das nie als echtes Hobby gesehen.
Aber vielleicht ist das ein Ansatzpunkt. Gibt es Gaming-Clubs für Kinder? Robotikkurse? Programmier-Workshops? Man könnte schauen, ob man diese digitalen Interessen auch mal in einen anderen Rahmen überführen kann. Das zweite ist, manchmal versteckt sich hinter diesem «Ich will nichts machen» auch eine Überforderung. Vielleicht hat das Kind das Gefühl, es muss perfekt sein, wenn es etwas anfängt. Vielleicht hat es Angst zu versagen.
Oh, das könnte sein. Mein Sohn ist tatsächlich jemand, der sehr selbstkritisch ist. Wenn er etwas nicht sofort kann, gibt er schnell auf.
Dann ist das ein wichtiger Hinweis. Und da kommen wir wieder zurück zur Selbstwirksamkeit. Solche Kinder brauchen besonders die Erfahrung, es ist okay, nicht perfekt zu sein. Es ist okay, am Anfang etwas nicht zu können. Das Wichtige ist, dass man dabei bleibt und sich verbessert. Und dafür brauchen sie unsere Unterstützung und Ermutigung. Ich möchte jetzt noch einen Moment auf die 7 Säulen der neuen Autorität eingehen, weil die uns hier wirklich helfen können. Die 1. Säule ist Präsenz. Das bedeutet, wir sind da, wir interessieren uns, wir begleiten. Aber wir übernehmen nicht die Kontrolle. Konkret beim Thema Hobbys heißt das, wir zeigen Interesse an dem, was unser Kind macht, wir fragen nach, wir schauen uns Aufführungen an, wir sind bei Spielen dabei, aber wir drängen uns nicht auf.
Also nicht so, hast du auch wirklich geübt? Hast du deine Hausaufgaben für den Musikunterricht gemacht? Sondern eher, magst du mir mal zeigen, was du Neues gelernt hast?
Perfekt. Das ist genau der Unterschied. Die 2. Säule ist Selbstkontrolle. Das bedeutet, wir regulieren unsere eigenen Erwartungen und Emotionen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere eigenen unerfüllten Träume auf unsere Kinder projizieren. Vielleicht wolltest du selbst immer Ballett tanzen oder Fußball spielen, aber dein Kind muss das nicht erfüllen.
Oh je, erwischt. Ich habe früher total gern Theater gespielt und als meine Tochter gesagt hat, sie will ins Theater, war ich so begeistert. Vielleicht war ich da zu enthusiastisch?
Es ist okay, begeistert zu sein, aber wichtig ist, dass es die Begeisterung deiner Tochter ist, nicht deine. Und dass sie auch wieder aufhören darf, wenn es nicht mehr passt, ohne dass du enttäuscht bist. Die 3. Säule ist Unterstützung durch ein Netzwerk. Das bedeutet, wir müssen nicht alles allein stemmen. Vielleicht kann die Oma das Kind zum Training bringen. Vielleicht gibt es Fahrgemeinschaften mit anderen Eltern. Vielleicht haben Freunde der Familie Hobbys, die sie mit unserem Kind teilen können.
Das stimmt. Wir haben zum Beispiel Nachbarn, die reiten. Und manchmal darf meine Tochter mitgehen. Das ist toll, weil sie das nicht als offizielles Hobby machen muss, aber trotzdem mal reinschnuppern kann.
Genau solche Netzwerke sind wertvoll. Die 4. Säule ist Wiedergutmachung. Im Kontext von Hobbys könnte das bedeuten, wenn ein Kind ein Hobby abbricht und dadurch Kosten entstanden sind oder die Gruppe im Stich gelassen wurde, dann kann man darüber sprechen, wie das wiedergutgemacht werden kann. Nicht als Strafe, sondern als Lernerfahrung.
Wir haben zum Beispiel am Anfang des Schuljahres Gitarrenunterricht bezahlt für ein ganzes Semester. Und dann wollte meine Tochter nach 2 Monaten aufhören. Wir haben gesagt, du musst das Semester zu Ende machen, weil wir das bezahlt haben. Und dann darfst du entscheiden, ob du weitermachst.
Das ist ein fairer Umgang. Die 5. Säule ist Transparenz. Das bedeutet, wir sprechen offen mit unseren Kindern über unsere Gedanken, Sorgen und Grenzen. Zum Beispiel, ich mache mir Sorgen, dass du zu viel Zeit am Tablet verbringst. Ich würde gerne, dass du auch mal etwas anderes ausprobierst. Aber ohne Vorwurf, einfach als ehrliche Mitteilung.
Das finde ich schwierig. Ich möchte ja nicht ständig meckern oder meine Sorgen auf mein Kind abladen.
Es ist ein Unterschied zwischen meckern und ehrlich sein. Meckern wäre, du hängst schon wieder am Tablet, das ist doch furchtbar. Ehrlich sein wäre, ich merke, dass du gerne am Tablet bist und ich frage mich, ob es noch andere Sachen gibt, die dich interessieren könnten. Das ist respektvoll und öffnet einen Dialog. Die 6. Säule ist Beharrlichkeit. Das bedeutet, wir geben nicht beim ersten Widerstand auf. Wenn ein Kind sagt, ich will nichts machen, dann akzeptieren wir das nicht einfach, aber wir setzen es auch nicht unter Druck. Wir bleiben dran, wir bieten immer wieder Möglichkeiten an, wir zeigen, ich glaube an dich, ich weiß, dass du Talente hast.
Also eine Art liebevolle Hartnäckigkeit?
Genau. Und die 7. Säule ist wachsame Sorge. Das bedeutet, wir beobachten, wir passen auf, wir greifen ein, wenn es nötig ist. Wenn ein Kind sich wirklich komplett zurückzieht und keine Interessen mehr hat, dann ist das ein Signal. Dann müssen wir genauer hinschauen, ob da vielleicht etwas anderes dahinter steckt, Überforderung in der Schule, soziale Probleme oder Ähnliches.
Das sind viele gute Gedanken. Aber kannst du mir noch ein paar ganz konkrete Tipps geben, was ich im Alltag tun kann?
Sehr gerne. Hier sind ein paar praktische Ideen. Erstens, schafft Gelegenheiten zum Ausprobieren. Das können Schnuppertage in Vereinen sein, Tage der offenen Tür in Musikschulen, Ferienkurse. Je niedriger die Schwelle, desto besser. Zweitens, Seid selbst ein Vorbild. Kinder lernen durch Nachahmung. Wenn sie sehen, dass ihr selbst Hobbys habt, dass ihr euch für etwas begeistert, dann gibt ihnen das auch die Erlaubnis, sich für etwas zu begeistern.
Stimmt, ich merke das. Ich gehe gern wandern und meine Jüngste will jetzt auch immer mit. Sie hat das von mir gesehen und findet es jetzt auch cool.
Perfekt. Drittens, redet mit euren Kindern über ihre Interessen. Stellt offene Fragen wie: Was hat dir heute besonders Spaß gemacht? Oder wovon würdest du gern mehr machen? Nicht: Willst du nicht mal Fußball spielen? Das ist eine geschlossene Frage mit einer versteckten Agenda. Viertens, akzeptiert, dass Hobbys auch wechseln dürfen. Nicht jedes Hobby muss fürs Leben sein. Es ist okay, wenn ein Kind verschiedene Sachen ausprobiert und dann merkt, das ist nichts für mich.
Aber wie verhindere ich, dass mein Kind zum Hobbyhopper wird, der nie bei irgendetwas bleibt?
Indem ihr gemeinsam Vereinbarungen trefft. Zum Beispiel, wenn du dich für Fußball anmeldest, dann bleibst du mindestens bis zu den Sommerferien dabei. Dann schauen wir neu, ob du weitermachen willst. So lernt das Kind auch Verbindlichkeit. Fünftens, achtet auf die Belastung. Nicht zu viele Hobbys gleichzeitig. Kinder brauchen auch Zeit zum Erholen, zum Spielen, zum einfach nichts tun.
Wie viele Hobbys sind denn okay?
Das ist sehr individuell. Manche Kinder brauchen viel Aktivität, andere weniger. Als Faustregel würde ich sagen, 1 bis 2 regelmäßige Hobbys sind für die meisten Kinder in diesem Alter ausreichend. Mehr kann schnell zur Überforderung werden. Sechstens, unterstützt, aber übernehmt nicht. Es ist nicht eure Aufgabe, ständig daran zu erinnern, dass Trainingszeiten anstehen oder dass geübt werden muss. Das darf auch die Verantwortung des Kindes sein. Je älter das Kind wird, desto mehr Eigenverantwortung sollte es übernehmen.
Aber was, wenn mein Kind dann einfach nicht mehr hingeht oder nicht übt?
Dann ist das eine wertvolle Lernerfahrung. Vielleicht merkt es dann, oh, ich komme nicht mehr mit, das ist blöd. Oder mein Trainer ist enttäuscht. Das sind wichtige Konsequenzen, die das Kind spüren darf. Wir müssen nicht immer alle negativen Konsequenzen von unseren Kindern fernhalten. Das gehört zum Lernen dazu.
Was mache ich denn, wenn mein Kind selbst so viel Druck aufbaut? Meine Älteste ist manchmal so ehrgeizig, dass sie sich total stresst. Wenn sie bei einer Theaterprobe etwas nicht perfekt macht, ist sie richtig unglücklich.
Das ist ein wichtiger Punkt. Manche Kinder entwickeln einen sehr hohen Anspruch an sich selbst und da ist es unsere Aufgabe, ihnen zu helfen, einen gesunden Umgang damit zu finden. Das erste ist, normalisiere Fehler. Redet darüber, dass jeder Fehler macht, dass Fehler zum Lernen dazugehören. Erzähle auch von deinen eigenen Fehlern und wie du damit umgehst.
Das mache ich tatsächlich zu wenig. Ich versuche immer, vor meinen Kindern perfekt zu sein.
Aber genau das ist nicht hilfreich. Kinder brauchen die Erfahrung. Auch Mama und Papa machen Fehler. Und das ist okay. Das nimmt Druck raus. Das zweite ist, lobe den Prozess, nicht nur das Ergebnis. Statt zu sagen, du warst toll in der Aufführung, sage, ich habe gesehen, wie viel Mühe du dir gegeben hast oder ich habe gemerkt, dass du richtig bei der Sache warst. Das lenkt den Fokus weg vom perfekten Ergebnis hin zum Engagement.
Das ist ein guter Tipp. Ich glaube, ich konzentriere mich oft zu sehr auf das Ergebnis.
Das machen wir alle manchmal. Und das dritte ist, schafft Räume ohne Leistungsdruck. Es muss nicht jedes Hobby mit Wettkämpfen oder Aufführungen verbunden sein. Manchmal ist es einfach schön, etwas zu tun, nur weil es Freude macht, ohne dass es bewertet wird. Ein Aspekt, den wir noch nicht besprochen haben, ist die soziale Komponente. Hobbys sind ja oft auch eine Möglichkeit, für Kinder Freundschaften zu knüpfen, Teil einer Gruppe zu sein. Das ist besonders wichtig in diesem Alter.
Ja, das sehe ich bei meiner Jüngsten. Sie hat ihre besten Freundinnen alle im Karateverein kennengelernt. Die machen nicht nur Zusammensport, sondern treffen sich auch privat.
Das ist ein großer Wert von Hobbys. Sie bieten einen sozialen Rahmen, in dem Kinder Gleichgesinnte treffen, sie gehören zu einer Gruppe, sie haben etwas gemeinsam, worüber sie sich austauschen können. Das stärkt auch das Gefühl von Zugehörigkeit, was für die Entwicklung von Kindern sehr wichtig ist. Und gerade für schüchterne oder zurückhaltende Kinder kann ein Hobby ein Türöffner sein. Sie haben dann etwas, worüber sie mit anderen sprechen können, einen gemeinsamen Nenner.
Mein Mittlerer ist ja eher so ein zurückhaltender Typ. Vielleicht würde ihm ein Hobby auch helfen, Freunde zu finden.
Das könnte durchaus sein. Aber wichtig ist, dass er das Hobby nicht nur macht, um Freunde zu finden, sondern weil es ihm auch selbst Spaß macht. Die Freundschaften sind dann ein schöner Nebeneffekt, aber nicht der Hauptgrund. Und manchmal brauchen zurückhaltende Kinder auch eher kleinere Gruppen oder Hobbys, die nicht so stark im Rampenlicht stehen, also vielleicht eher ein Schachclub als eine Fußballmannschaft, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, das macht Sinn. Er ist nicht so der Typ, der gern im Mittelpunkt steht.
Wir müssen auch über den Einfluss von Medien und Vorbildern sprechen. Kinder werden heute mit unglaublich vielen Bildern von erfolgreichen Sportlern, Musikern, Künstlern bombardiert. Und das kann auch Druck aufbauen. Sie sehen diese perfekten Performances und denken, so muss ich auch sein.
Oh ja, meine Älteste schaut sich ständig Videos von professionellen Tänzern auf TikTok an. Und dann ist sie manchmal frustriert, weil sie das nicht so kann.
Das ist eine Herausforderung unserer Zeit. Und da ist es wichtig, dass wir mit unseren Kindern darüber sprechen. Wir können ihnen erklären, diese Leute, die du da siehst, die machen das schon seit vielen Jahren, die trainieren jeden Tag und oft siehst du nur die besten Momente, nicht die Fehler und das harte Training dahinter. Wir können auch gemeinsam Videos anschauen von Menschen, die gerade erst anfangen, die noch am Üben sind. Das macht es realistischer.
Das ist eine gute Idee. Ich könnte mit ihr zusammen auch Videos suchen von Leuten, die zeigen, wie sie etwas lernen, nicht nur das perfekte Endergebnis.
Genau. Und wir können auch selbst Vorbilder sein, indem wir zeigen, ich probiere auch Neues aus, ich mache auch Fehler, ich lerne auch noch dazu. Das nimmt Druck raus und macht Lernen zu etwas Normalem.
Was mache ich denn, wenn ein Hobby zur Belastung wird? Wenn mein Kind zum Beispiel total gestresst ist, weil es zu viele Wettkämpfe hat oder zu viel Druck vom Trainer?
Dann ist es Zeit, genau hinzuschauen und gegebenenfalls einzugreifen. Hobbys sollen Freude machen und Ausgleich bieten, nicht zusätzlicher Stress sein. Wenn du merkst, dass dein Kind unter seinem Hobby leidet, dann sprich mit ihm darüber. Frage, macht dir das noch Spaß? Was ist es, das dich stresst? Und dann schaut gemeinsam, was sich ändern lässt.
Und wenn der Trainer zu viel Druck macht?
Dann darfst du auch als Elternteil das Gespräch mit dem Trainer suchen. Es ist okay zu sagen, mein Kind kommt sehr gestresst nach Hause, können wir darüber sprechen? Das ist Teil unserer elterlichen Präsenz und wachsamen Sorge. Wir dürfen und sollen für unsere Kinder einstehen. Und wenn sich nichts ändert, darf auch die Konsequenz sein. Wir suchen einen anderen Verein oder ein anderes Hobby.
Das ist gut zu wissen. Ich hatte manchmal das Gefühl, wenn man sich einmal angemeldet hat, muss man das durchziehen, egal was passiert.
Nein, definitiv nicht. Die Gesundheit und das Wohlbefinden deines Kindes gehen vor. Natürlich sollen Kinder auch lernen, dass nicht immer alles leicht ist und dass man auch mal durch schwierige Phasen durchgehen muss. Aber wenn ein Hobby dauerhaft zur Belastung wird, ist es Zeit zu handeln.
Ein Punkt, den wir noch nicht besprochen haben. Hobbys kosten ja auch Geld. Und nicht alle Familien können sich mehrere teure Hobbys leisten. Wie geht man damit um?
Das ist ein sehr wichtiger und auch sensibler Punkt. Und da ist Transparenz wichtig. Es ist okay, mit Kindern auch über finanzielle Grenzen zu sprechen. Man kann sagen, wir haben pro Monat sound so viel Budget für Hobbys. Innerhalb dieses Rahmens darfst du dir aussuchen, was du machen möchtest. Das macht es greifbar und lehrt Kinder auch Prioritäten zu setzen.
Also wenn meine Tochter ein sehr teures Hobby will, kann ich sagen, okay, dann ist das dein Hobby, aber ein zweites ist dann finanziell nicht drin.
Genau, das ist ehrlich und fair. Und es gibt auch viele Hobbys, die wenig oder gar nichts kosten. Laufen, zeichnen, schreiben, in der Natur sein. Oder man schaut nach Vereinen, die Sozialermäßigungen anbieten. Es muss nicht immer das teure Reitpferd oder der Privatunterricht sein. Wichtig ist auch hier wieder, wir projizieren nicht unsere eigenen Wünsche auf unsere Kinder. Nur weil wir früher gern geritten sind, muss unser Kind das nicht auch machen, wenn es finanziell schwierig ist.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, da muss man auch als Eltern ehrlich zu sich selbst sein.
Ein letzter Aspekt, den ich noch ansprechen möchte, die Rolle der Schule. Denn oft ist die Schule ja schon sehr fordernd und dann sollen Kinder nachmittags noch zu Hobbys. Wie findet man da die Balance?
Ja, das ist bei uns auch ein Thema, gerade bei meiner Ältesten, die ist in der 6. Klasse und die hat oft viele Hausaufgaben. Und dann soll sie noch ins Theater. Manchmal ist sie einfach erschöpft.
Das ist eine Realität, die viele Familien betrifft, und da ist es wichtig, individuell zu schauen, was braucht mein Kind. Manche Kinder tanken Energie durch Bewegung und Hobbys, andere brauchen eher Ruhe. Man darf auch mal Pausen machen, besonders in stressigen Schulphasen. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass ein Kind 52 Wochen im Jahr sein Hobby machen muss.
Also könnte man auch sagen, okay, in der Prüfungsphase machst du eine Pause vom Hobby und danach geht es wieder weiter?
Absolut, wenn das für das Kind Sinn macht. Wichtig ist, dass solche Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Dass das Kind nicht das Gefühl hat, ich darf mein Hobby nicht mehr machen, sondern wir schauen gemeinsam, was gerade gut für dich ist. Lisa, wir haben jetzt wirklich viel besprochen. Lass uns zum Abschluss noch einmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen.
Sehr gerne. Also, was nehme ich mit aus diesem Gespräch? Erstens, Hobbys sind wichtig für die Entwicklung von Kindern, weil sie Selbstwirksamkeit fördern, bei der Identitätsfindung helfen und soziale Kompetenzen stärken.
Genau. Zweitens, wir als Eltern sollten eine unterstützende, nicht eine kontrollierende Rolle einnehmen. Wir beobachten die Interessen unserer Kinder, bieten Möglichkeiten zum Ausprobieren an, aber wir drängen nicht unsere eigenen Vorstellungen auf.
Drittens, es ist okay, wenn Kinder verschiedene Hobbys ausprobieren und auch wieder aufhören. Solange man gemeinsame Vereinbarungen trifft, wie lange sie etwas mindestens machen sollten.
Richtig. Viertens, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Kinder nicht überfordern. Weniger ist oft mehr. 1 bis 2 Hobbys reichen völlig. Kinder brauchen auch unverplante Zeit.
Fünftens, wir dürfen auch über finanzielle Grenzen sprechen und Kinder in solche Überlegungen mit einbeziehen. Das ist nicht peinlich, sondern lehrt sie, Prioritäten zu setzen.
Genau. Und sechstens, wenn ein Hobby zur Belastung wird, dürfen und sollen wir eingreifen. Das Wohlbefinden unseres Kindes geht vor.
Ich glaube, das Wichtigste für mich ist, es geht nicht darum, das perfekte Hobby zu finden oder 3 Instrumente zu beherrschen. Es geht darum, dass Kinder Räume haben, in denen sie sich ausprobieren können, in denen sie Freude erleben und in denen sie lernen. Ich kann etwas, ich bin wertvoll.
Wunderschön gesagt. Und denkt daran, ihr als Eltern müsst nicht perfekt sein. Es ist völlig okay, wenn ihr auch mal unsicher seid oder Fehler macht. Das Wichtigste ist, dass ihr präsent seid, dass ihr euch interessiert und dass ihr eure Kinder auf ihrem Weg begleitet.
Und wenn man merkt, dass man überfordert ist oder nicht weiterkommt, darf man sich auch Hilfe holen. Es gibt Beratungsstellen, es gibt uns bei Bund U, es gibt andere Eltern, mit denen man sich austauschen kann.
Absolut richtig. Niemand muss das alleine schaffen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar hilfreiche Gedanken mitgeben. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet euch gerne bei uns.
Genau. Und in der nächsten Folge sprechen wir über ein Thema, das ebenfalls viele Familien beschäftigt: Taschengeld. Ab wann sollten Kinder Taschengeld bekommen? Wie viel ist angemessen? Und wofür dürfen sie es ausgeben? Das und mehr besprechen wir am 4. Februar.
Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und viel Freude mit euren Kindern, egal ob sie 3 Hobbys haben, 1 oder auch mal keins. Tschüss.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Familienradar, dein Podcast für mehr Klarheit und weniger Druck im Erziehungsalltag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns, teil den Podcast und bleib mit uns auf Kurs. Die nächste Folge erscheint am Mittwoch. Wir freuen uns, wenn du wieder an Bord bist.